Digital.
Ja, hallo und herzlich willkommen bei TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus trotz stetigem Wandel. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Folge, die im Rahmen des Podcastons entsteht, einer Initiative, bei der Podcasterinnen und Podcaster aus der ganzen Welt ihre Reichweite für das Gute nutzen. Und ja, sie stellen gemeinnützige Organisationen vor und gesellschaftlich wichtige Themen und was könnte wichtiger sein als unsere Zukunft? Und deshalb freue ich mich auch total, dass ich heute eine ja sehr wichtige Organisation vorstellen darf, die weltweit bekannt ist, Greenpeace. Und Greenpeace engagiert sich ja schon seit mehr als 40 Jahren für den Schutz der Meere, der Wälder, der Menschenrechte und auch vom Klima. Und ja, das passiert unabhängig von Wirtschaft und Politik auf Spendenbasis, was ganz klasse ist und auch wichtig ist. Wir werden darüber sprechen, warum das überhaupt wichtig ist. Und ja, da komme ich zum nächsten Punkt. Ich stelle die Organisation nicht alleine vor, sondern ich freue mich total, dass du da bist, Baro. Ja, du bist Juristin und auch sozial-ökologische Sprecherin von Greenpeace. Hi.
Hallo, ja, schön, dass wir sprechen können heute.
Ja, ich freue mich total. Und ja, was ich auch noch von dir gelesen habe, was die Zuhörer wahrscheinlich auch ganz spannend finden, der Spiegel bezeichnet dich als, ja, Hoffnungsträgerin, weil
ja,
du ein ganz tolles Buch rausgebracht hast. Keine Zukunft ist auch keine Lösung.
tatsächlich haben sie das vor dem Buch gesagt. Das heißt, das konnten sie dann noch nicht lesen, aber es fiel ziemlich zusammen. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile bereuen. Ich hoffe nicht, ich glaube nicht.
Okay, nein. Nö, ich glaube auch nicht. Also dafür ist das Buch auch zu gut.
Ah, ja, danke.
Und darüber werden wir heute auch sprechen. Also auch, was wir persönlich tun können, um die Zukunft zu gestalten. Natürlich werden wir auch darüber sprechen, wie Greenpeace arbeitet und was da Teamwork ausmacht. Darum geht es ja auch hier in dem Podcast. Und ja, mal schauen, was uns noch so einfällt. Ja, Baro, vielleicht magst du mal erzählen, wie hat dich denn dein Weg zu Greenpeace geführt?
Ich fange mal an, als ich klein war, Kind war. Meine Familie mütterlicherseits kommt aus Ecuador und Ecuador ist das erste Land der Welt gewesen, was sich in der Verfassung reingeschrieben hat, dass die Natur Rechte hat. Also dort haben Bäume Rechte, dort haben Flüsse Rechte und dort haben auch Menschen das Recht auf Buen Vivir, das heißt ein gutes Leben in einer intakten Umwelt. Das war 2008 und ich fand das total interessant. Ich war damals noch in der Schule und dachte mir, wow, man kann wirklich eine Gesellschaft ganz anders denken, als wir das hier in Deutschland beispielsweise machen und habe dann unter anderem deswegen in Deutschland angefangen, Jura zu studieren. Hier in der juristischen Ausbildung haben Klima und Natur und Umwelt eigentlich gar keine Rolle gespielt, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich habe mich dann zusammen mit anderen in meinen Studienjahren schon auf den Weg gemacht, diesen Bereich, diese Schnittstelle Klima und Recht zu stärken. Und darüber habe ich mich immer mehr befasst mit Klimaschutzgesetzen, mit gerechten Regelungen für eine gute, lebenswerte Umwelt und Zukunft und was Menschen eigentlich brauchen, um gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Und über diese Arbeit bin ich immer wieder mit Greenpeace in Kontakt gekommen und darf jetzt auch seit fast 2 Jahren dort arbeiten und Sprecherin für die Themen sein, die mir am Herzen liegen.
Sehr cool. Und vorhin hast du mir auch erzählt, du hast auch in Brasilien studiert, dass dich das auch sehr beeinflusst hat. Da nimmt man ja auch so einige Eindrücke mit in Richtung Umweltschutz, eher negativ. Hat dich das auch nochmal so beeinflusst, dass du gesagt hast, Mensch, dann möchte ich in die Richtung gehen, noch mich stärker dort zu engagieren?
Tatsächlich war es etwas anderes, was mich da wirklich beeinflusst hat in meinem Studium. Und zwar ist es in Deutschland so, dass man in der juristischen Ausbildung klassischerweise ausgebildet wird für den Beruf des Richters oder der Richterin. Also, dass man am Ende das Recht gut, präzise, korrekt anwendet und dann darüber entscheidet, hat jemand Recht, hat jemand Unrecht, hat jemand eine Straftat begangen, wie auch immer das aussieht. Das ist natürlich Da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man das Recht so nimmt, wie es ist und es ganz korrekt wiedergibt und anwendet auf Fälle. Was man aber nicht so stark lernt, ist das Recht zu hinterfragen oder sich zu fragen, warum ist das Recht denn so, wie das ist Und wollen wir das vielleicht auch ändern? Und das war was, was wir in der Uni in Brasilien ganz viel gemacht haben. Da wurde wirklich geschaut, was für Probleme oder Herausforderungen gibt es gerade in der Gesellschaft. Zum Beispiel ging es da um Rechte im digitalen Raum zu der Zeit oder ja, oder auch um das Recht auf Wohnen, das Recht auf Stadt, wem gehört das eigentlich? Und da haben wir uns dann gefragt, wie müsste das Recht eigentlich aussehen? Wie müsste man Gesetze schreiben, damit die den Bedürfnissen der Menschen in der Gesellschaft gerecht werden. Und das war für mich ein riesiges Umdenken, weil ich mir dachte, wow, man kann natürlich auch so aufs Recht schauen, dass man das ändert oder dass man das ändern möchte. Und mit diesem Wissen und mit diesen Eindrücken bin ich dann zurück nach Deutschland gekommen und habe auch relativ kurz nach meinem Brasilienaufenthalt dann eine Hochschulgruppe gegründet für Klima und Recht, die sich genau diese Fragen im Bereich Klima- und Umweltschutz in Deutschland mit als erstes als studentische Gruppe gestellt hat.
Sehr spannend, auch sehr mutig, was ja auch zu deinem Buch passt. Keine Zukunft ist auch keine Lösung. Und da geht es ja auch darum, ja, wir sollen uns auch engagieren und ja, auch das Gute zu sehen. Wie ist dieses Buch entstanden?
Dieses Buch ist, ich habe es ja am Ende auch geschrieben, eine Sammlung aus Menschen, Geschichten, Ideen und Ansätzen, die mir und Fabian, wir haben das Buch ja zu zweit geschrieben, in ja ungefähr den letzten 10 Jahren sich mit den Themen, Krisen und auch Hoffnungen der Welt auseinanderzusetzen, begegnet sind. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, bei all den Krisen der Welt und all den schwierigen Themen, die uns so Tag für Tag in den Nachrichten begegnen, sich mehrere Dinge zu fragen. Erstens, warum ist das so? Ist das alles Zufall, dass das so passiert? Ist es Zufall, dass es immer heißer wird? Ist es Zufall, dass viele Menschen unzufrieden sind, müde sind oder auch, dass Demokratien in Gefahr sind? Und da schauen wir uns in dem Buch an, dass da ziemlich viele systemische Dinge hinterstecken, also dass es politische Entscheidungen gibt, dass es eben auch Gesetze gibt, dass es Regeln gibt, die unser gesellschaftliches Zusammenleben prägen und die auch dazu führen, dass manche Dinge eben nicht so laufen, wie wir sie uns oder viele sie sich wünschen würden, ich zumindest sie mir wünschen würde. Und dann schauen wir uns aber auch an, ja, wenn alles gerade oft für mich viele Menschen so erdrückend und viel und hoffnungslos erscheint, ist das denn wirklich so, dass es keine Ideen gibt für eine Zukunft, die anders aussehen kann? Und wer sind eigentlich die Menschen, die unermüdlich weiter daran arbeiten, obwohl und weil und trotzdem es so schwierig ist? Und da wir das Glück hatten, beide in unseren Tätigkeitsbereichen, glaube ich, Wege zu finden, wie wir das, was uns wichtig ist und das, was wir gerne machen und auch gut können, verbinden können und so viele andere Menschen kennengelernt haben, die das auch können, haben wir uns gedacht, dass es dieses Buch geben kann und sollte, damit Menschen da reinschauen können und sich denken, Mensch, vielleicht ist doch einiges noch möglich und passiert auch einiges, was ja mehr gehört werden sollte oder mehr bekannt werden sollte.
Das ist super. Das heißt, ja, ihr ruft auch dazu auf, kommt ins Handeln, nicht nur ja, das kognitiv verstehen, sondern wirklich auch was tun. Jetzt sprichst du ja auch mit vielen Leuten und da werden wir schon auch hier sagen, ja, okay, aber ich alleine kann ja nicht viel bewirken. Was sagst du den Leuten dann?
Zwei Dinge. Ein Teil davon ist wahr, also eine einzelne Person, auch ich nicht, niemand, glaube ich, kann die ganze Welt komplett auf den Kopf stellen und alles verändern. Aber zwei Dinge finde ich ganz, ganz wichtig. Erstens, auch kleine Dinge, die Leute machen, auch im Alltag, die haben einen Effekt. Vielleicht gar nicht, weil man sagt, ja, jetzt habe ich diese eine Plastiktüte eingespart und damit rette ich die Welt. So ist es nicht. Aber weil Menschen soziale Wesen sind und aufeinander schauen und gegenseitig auch nachahmen, was Leute, die ihnen wichtig sind, machen. Also wir haben auch gelesen im Rahmen der Recherche dieses Buches, dass es zum Beispiel viel wahrscheinlicher ist, dass Menschen auch eine vegetarische, vegane Ernährung ausprobieren, wenn Menschen in ihrem Umfeld das tun und vielleicht einfach mal was kochen, was sie lecker finden. Und dann hat man, also dann hat man direkt so ein soziales Vorbild oder auch überhaupt mal Berührungspunkte. Das finde ich ist sehr, sehr viel wert. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, ja, die großen Hebel, die liegen woanders. Die liegen darin, dass wir eine Gesellschaft und auch eine Wirtschaft so organisieren, dass sie tatsächlich den Leuten überhaupt ermöglicht, sich klimafreundlich zu verhalten. Denn das ist derzeit nicht der Fall. Ganz viele Sachen in unserem Land sind so organisiert, dass Menschen, selbst Menschen, die wollen, einfach nicht so können, wie es fürs Klima gut wäre und wie sie das gerne hätten. Man denke mal daran, dass Menschen im ländlichen Raum überhaupt keine Busverbindung beispielsweise haben und sagen, ja, was soll ich denn machen, wenn ich mich mit dem ÖPNV fortbewegen will? Und hier fährt einfach der Bus einmal am Tag und ich komme nicht von A nach B. Das ist natürlich irgendwas, was man anders organisieren muss. Aber da hilft es dann nicht, dass der einzelne Mensch sagt, na gut, dann nehme ich halt den einen Bus am Tag oder lauf und bewege mich gar nicht mehr fort, sondern da ist es dann an den EntscheidungsträgerInnen tatsächlich Infrastruktur zu schaffen oder dann übersetzt in Gesetze zu schaffen, die genau sowas ermöglichen. Aber auch dafür brauchen wir Menschen, die das einfordern, die das darauf bestehen, dass sie das brauchen, dass sie das möchten und die laut werden.
Und die sich dann auch zusammenschließen und zusammen sich was
Ja.
überlegen, wie können wir das umsetzen? Okay, es kommt kein Bus, aber es gibt ja durchaus auch kleine Dörfer, habe ich auch gehört, die haben sich dann eine eigene App gebaut und da kommt der Bus nach Bedarf. So, das funktioniert.
Gerade der Blick in kleine Kommunen oder in kleinere Orte, der macht mich ganz oft richtig, ja, demütig und auch hoffnungsfroh, weil so oft heißt es, oh, ist alles so schwierig und die Leute kriegen es nicht hin und die Leute wollen auch nicht so richtig und so und dann gehen einfach Leute voran. Also für dieses Buch hatte ich auch das große Glück, mich mit einer Bürgermeisterin zu unterhalten, Elisa Diekmann-Kloppenburg, aus der Stadt Coesfeld im Münsterland. Und sie ist dort angetreten, wirklich mit der Idee, ist ja fast revolutionär derzeit, den Menschen zuzuhören, was sie brauchen und sich dann gemeinsam zu überlegen, wie können wir das denn hier vor Ort umsetzen? Und da sind wirklich einiges an Ideen rausgekommen, unter anderem auch für den Bereich Mobilität, aber auch eine Stärkung von so, ja, zum Beispiel Märkten oder Orten, wo Dinge repariert werden können oder getauscht werden können oder so, damit Leute einfach vor Ort sich nachhaltiger aufstellen können. Und sowas finde ich, darf nicht untergehen in der Debatte.
Ja, das ist toll, dass da auch die Beispiele da in eurem Buch drinne sind und du dich als Leser dann auch einfach inspirieren lassen kannst. Ja, und dann, wie gesagt, wir sind ja nicht alleine, sondern wir können uns ja auch Gruppen suchen, die das gleiche Ziel haben, etwas zu verbessern. Dafür steht ja auch Greenpeace. Ihr steht ja mit euren zahlreichen Aktionen ja ganz oft in den Zeitschriften, in den Medien. Und ja, wie würdest du denn Greenpeace beschreiben?
Ich kann ja eine ganz inhaltliche Antwort geben und eine ganz persönliche. Also inhaltlich würde ich sagen, Greenpeace ist eine der größten Organisationen, die sich ganz unermüdlich für Klima, Umwelt, Naturschutz einsetzen und für den Frieden. Und das mit der Rückendeckung von über 600.000 Fördermitgliedern in Deutschland. Das ist ja wirklich eine ganze Menge, die da dieser Organisation Vertrauen schenken, zu sagen, ja, bitte werdet laut, werdet sichtbar, entwickelt Ideen, stellt Forderungen in diesem Bereich, weil uns das wichtig ist. Und für mich ganz persönlich, die jetzt auch da viel mit den Menschen zu tun hat, würde ich auch sagen, Greenpeace ist ein Ort, wo ganz viele Menschen zusammenkommen, die möglicherweise unterschiedlichste Hintergründe haben. Es gibt jüngere, ältere Menschen, es gibt Menschen vom ländlichen Raum, es gibt Menschen aus den Städten, es gibt Menschen, die mehr Geld haben, es gibt Menschen, die weniger Einkommen haben, die aber alle einen gemeinsamen Nenner haben. Und das ist, dass ihnen der Erhalt unserer Lebensgrundlagen wichtig ist. Und das sind auch Menschen, die nicht aufgeben, wenn es schwer wird oder wenn es gerade nicht in Mode ist, sondern die sagen, dieses Thema ist wichtig, das bleibt wichtig und ich bleibe da dran. Und vielleicht muss ich mich immer wieder neu erfinden, aber ich gebe nicht auf, so lange, bis unsere Lebensgrundlagen zufriedenstellend geschützt werden.
Also Menschen mit einer sehr starken Haltung, der sie dann auch treu bleiben.
Ja.
Jetzt habe ich ja schon gesagt, und das wird ja auch vielen bekannt sein, das sind ja sehr kreative Aktionen und ja, teilweise auch kontroverse Aktionen. Wie wichtig ist der Mut auch bei den ganzen Aktionen, um eben auch die gewünschte Aufmerksamkeit zu bekommen, um da eben auf die Themen auch zu sensibilisieren? Und wie gehst du oder wie geht ihr auch mit der Kritik um, die ja durchaus auch kommt, so, ach ja, die Öko-Fuzzis oder irgendwie so, ne, jetzt machen die da wieder irgend so eine Aktion. Ja.
Ich glaube, du hast ein ganz wichtiges Wort gerade gesagt und das ist Kreativität. Wir sehen ja, dass, ne, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das mir anschaue, gerade in sozialen Medien und in den Nachrichten, das ist alles total erschlagend und auch oft deprimierend. Also hier heißt es Krise, dann heißt es Krieg, dann heißt es, das sieht man dann auch selber bei sich oder in seinem Umfeld, am Ende des Monats reicht das Geld nicht mehr zum Heizen, zum Leben, zur Miete bezahlen, zum Essen kaufen, alles wird teurer. Und irgendwie ist das so ein negativer Strudel, wo man echt so manchmal da sitzt und sich so denkt, meine Güte, wo sind wir denn hier reingeraten? Und dann was zu finden, was auf Missstände aufmerksam macht und nichts beschönigt und gleichzeitig diesen Funken Mut und Handlungsoptionen und Ideen für es könnte auch anders gehen überträgt, das braucht sehr viel Kreativität. Und ich finde, ich schätze das immer sehr, wenn es gelingt, dass man sagt, okay, dann machen wir Aktionen, die sind zum Beispiel künstlerisch, die machen mit einer Skulptur aufmerksam, die zum Nachdenken anregt, weil Leute da vorbeigehen und sich so denken, hä, was ist das denn jetzt? Warum liegt hier? Wir hatten zum Beispiel eine Justitia, also eine Statue, die für Recht steht, die dann irgendwie umgekippt vor einem Ministerium lag. Und dann sind die Leute so, hä, warum liegt die denn jetzt hier und so? Und dann kann man ins Gespräch kommen. Und das ist eine andere Art als, guckt mal, alles ist schlimm, die ganze Welt geht unter, und wir haben alle eine Krise. Und deswegen finde ich, Kreativität ist ganz wichtig und Beharrlichkeit. Also wirklich, du hast auch Haltung gesagt, also wirklich standfest zu bleiben und zu sagen, ja, auch wenn es gerade unbequem ist. Und du hast die Kritik gesagt, auch wenn Leute gerade sagen, ja, ist doch gerade nicht so wichtig, mir ist gerade was anderes wichtiger und so, ist auch in Ordnung. Den Leuten kann auch was anderes wichtiger sein. Ich verstehe das auch. Also wenn am Ende des Monats das Geld knapp wird, dann ist es eine ganz unmittelbare Bedrohung für Leute. Und dann erwarte ich auch nicht, dass sie jetzt irgendwie sagen, okay, und jetzt werde ich in diesem Moment unbedingt Klimaaktivist oder Klimaaktivistin. Und gleichzeitig ist es ja auch gerade für diese Menschen wichtig, dass wir sozial gerechten Klimaschutz betreiben. Und ja, deswegen würde ich sagen, die Kritik, die muss man differenzieren. Wenn es wichtige inhaltliche Kritik ist, dann setzt man sich mit der auseinander und überlegt, okay, kann ich es vielleicht nächstes Mal besser machen, anders machen, kreativer machen, mich nochmal hinterfragen. Wenn es aber einfach nur, will ich gerade nicht wissen, interessiert mich alles nicht, alles blöd, ich finde euch doof, so, dann, also an mir persönlich prallt das ein bisschen ab, weil wir auch wissen, ganz vielen Leuten in Deutschland ist es wichtig, auch wenn es nicht Priorität hat. Und dafür versuchen wir, gute Vorschläge und Lösungen zu finden.
Ja, sehr gut. Jetzt ist es ja so, Greenpeace ist spendenbasiert und ihr habt ganz verschiedene Rollen. Es ist jetzt ja unterscheidet sich von normalen Unternehmensstruktur. Ihr habt Ehren- und Hauptverantwortliche und sonstige Rollen. Wie funktioniert das Ganze in der Zusammenarbeit?
Ah, also du hast ja gerade schon gesagt, wir haben die Unterstützenden, also das sind über 600.000 Fördermitglieder, die mit ihren Spenden die Arbeit von Greenpeace ermöglichen und vor allem ermöglichen, dass diese Arbeit unabhängig ist von Geldern aus der Politik oder aus der Wirtschaft. Das ist uns total wichtig, weil beispielsweise gerade sind wir also seit 1,5 Jahren in einem Verfahren mit über 50.000 Menschen gegen die Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht, also mit einer Klimaklage, weil wir sagen, die Bundesregierung betreibt keinen sozial gerechten Klimaschutz. Es ist jetzt nicht so, dass man so eine Verfassungsbeschwerde nicht einreichen könnte, wenn man auch staatliche Gelder bekommt. Aber vielleicht, so ging es jedenfalls mir möglicherweise, überlegt man sich das dann zweimal, ob man gegen die Leute vorgeht, die einen fördern. Und das kann man, wenn man unabhängig ist. Und wir hatten auch letztes Jahr eine ganz große Kampagne beispielsweise für Tierwohl. Und da haben wir auch Edeka adressiert, weil die oft mit Tierwohl werben. Aber in echt, wenn man sich dann mal die Aufnahmen aus den Ställen anschaut oder die Zustände, die da herrschen, dann sieht es auf jeden Fall überhaupt nicht nach Tierwohl aus. Im Gegenteil. Und auch sowas garantiert natürlich eine unabhängige Finanzierung, dass man auch Missstände bei ganz, ganz großen Unternehmen anprangern kann und darauf hinweisen kann. Das ist erstmal der Bereich der FörderInnen. Dann hast du genannt, haben wir die Haupt- und Ehrenamtlichen. Also in Deutschland arbeiten rund 450 Mitarbeitende hauptamtlich bei Greenpeace mit ganz unterschiedlichen Funktionen. Also da sind ganz viele Fachexpertinnen, die sich dann auskennen, zum Beispiel im Bereich Mobilität oder im Bereich Meere oder im Bereich Waldschutz. Da gibt es aber natürlich Leute, die sich auch auskennen mit Kommunikation. Da gibt es zum Beispiel mich, die sich auskennt, mit juristischen Fragen, mit Gerechtigkeitsfragen und kommuniziert dazu. Und das finde ich, macht aber diesen Ort auch aus, dass man da so viele verschiedene Leute hat, auch kreative Leute, Leute, die Dinge bauen können oder basteln können oder einfach Ideen haben, wie so eine Statue aussehen kann oder so. Und da kann man viel voneinander lernen. Und dann gibt es noch rund 6.000 Ehrenamtliche in ganz vielen verschiedenen Gruppen in Deutschland, die teilweise dann unterstützen bei, wenn es neue Themen gibt, die dann vor Ort an die Leute zu kommunizieren, zu tragen. Manche machen aber auch ganz eigene Veranstaltungen vor Ort und sagen, wir wollen hier eine Lesung organisieren, wir sind ganz unabhängig darin, eine Aktion zu organisieren oder sowas. Und ja, das heißt, sehr vielfältige Betätigungsmöglichkeiten.
Ja, wow, wie viele Menschen da beteiligt sind. Wie ist es für dich, wenn du jetzt sagst, also heute bis warst du ja auch unterwegs, Hamburg, bist wieder zurückgekommen. Wie ist das für dich als Teammitglied, als Kollegin mit den anderen zusammenzuarbeiten? Wie würdest du da so die Atmosphäre beschreiben? Also ein bisschen was hast du ja schon gesagt, so kreativ, jeder hat da irgendwie sein Steckenpferd und macht da mit. Was macht es für dich noch so aus?
Ich erinnere mich noch total gut daran, als ich angefangen habe, bei Greenpeace zu arbeiten, dass ich mir so dachte, krass, hier sind an allen Ecken und Enden Leute mit so einem großen Wissensschatz, dass ich jeden Tag fast was Neues lerne. Und wirklich in einem Gebiet, über das ich mir zum Beispiel vorher noch fast gar keine Gedanken gemacht habe. Also ich muss ehrlich sagen, bevor ich bei Greenpeace zum Beispiel angefangen habe, habe ich mich nicht mit Tiefseebergbau beschäftigt. Ich wusste nicht, dass es in der Tiefsee irgendwelche Dinge gibt. Jetzt weiß ich, es gibt Manganknollen zum Beispiel, die man abbauen kann, aber die auch Unternehmen abbauen und dadurch ganze Ökosysteme zerstören im Meer. Und ich dachte, krass, habe ich noch nie vorher von gehört, muss ich sagen. Oder dass beispielsweise sich andere Menschen mit ganz viel mit Steuersystemen beschäftigt haben und eine ökologische Milliardärsteuer vorgeschlagen haben, wo sie gesagt haben, ja, Menschen, die ganz viel zur Zerstörung der Umwelt beitragen, durch ihren Lebensstil oder durch ihre Investitionsentscheidungen, die müssen dann auch die finanziellen Lasten von einem gesellschaftlichen Wandel Richtung Klimaneutralität tragen. Und da dachte ich mir auch, sehr mega wichtig. Und ich hatte zwar Steuerrecht in der Uni, habe aber jetzt mich da nicht dann damit befasst, ob man vielleicht Milliardäre besteuert für eine klimagerechte Transformation. Und so ging mir das dann wirklich wochenlang. Und ich dachte, wow, hier ist so viel an Wissen, dass ich ja immer noch und ehrlich gesagt immer wieder ganz voller neuer Gedanken und Impulse nach Hause kommen und mir denke, krass, das gibt's alles auch noch und damit befassen sich meine Kolleginnen. Und das finde ich durchaus sehr, sehr bereichernd, muss ich sagen. Und gleichzeitig, was ich auch erlebe, sind wirklich viele Menschen da, das habe ich ja schon angedeutet, die nicht aufgeben wollen. Die sagen, jetzt erst recht und trotzdem und wegen dem, was in der Welt gerade passiert, bleibe ich dran. Und wenn Plan A nicht klappt und Plan B nicht klappt und Plan C nicht klappt, dann überlege ich mir halt Plan D, weil aufgeben ist nicht. Also man kann natürlich aufgeben, aber das wollen die Leute, die da sind, nicht, soweit ich das beurteilen kann.
Es hört sich nach einer sehr, ja, energiegeladenen Kultur an, nach Leuten, die wirklich was bewegen wollen, die da nicht nur rumsitzen und sich denken, wann wird es denn endlich 17 Uhr? Sondern,
Nee.
ja, es hört sich sehr spannend an und hilft ja auch dabei, die ganzen Sachen bekannt zu machen, ja, über die sich normalerweise Leute, du hast es ja schon gesagt, ich meine, er ist ja damit seinem eigenen Leben beschäftigt und hat, keine Ahnung, Kinder und so weiter,
Ja.
dann kommst du ja gar nicht dazu und dann zu sehen, okay, aber so sieht's hier in unseren Meeren aus, ja, also viele wissen ja auch immer noch nicht, wie viel die Tiere hier, ja, wie viele Milliarden Tiere auf der Erde sterben und in den Meeren, wie die Meere ausgebeutet werden und dass ihr
Ja.
darauf auch aufmerksam macht. Ja, und dann wird es unbequem, dann ist es auch immer ganz interessant, wie Leute darauf reagieren. Manche fühlen sich dann angegriffen, so,
Ja.
ne? Das sind wahrscheinlich die, die dann auch so sagen, so, ja, die Aktionen sind ja drüber. Naja, aber es sind ja Fakten, also es ist ja nichts Ausgedachtes und es ist was, wo was getan werden muss. Und da braucht es einfach Leute wie euch, die sagen, wir bleiben da dran. Und es ist nicht einfach, weil viele Unternehmen eben die Ausbeutung mit unterstützen. Die machen ja damit ihr
Ja.
Geld, ja.
Ja.
Also auch vegane Produkte, ich meine, was kommt da für ein Gegenwind für abstruse Sachen auf, wenn man sich so denkt, okay, lass die Leute das doch essen und am besten noch mehr Leute essen das so, ja. Aber ja, jetzt gibt es ja verschiedene Aktionen. Wo hast du denn gemerkt, so, wow, hier kommt richtig der Team Spirit raus und das war eine Aktion, wo du dann gemerkt hast, so, ja, hier ging es Hand in Hand. Ja.
Also eine große Sache, die gerade läuft, ich habe es auch schon erwähnt, ist die Zukunftsklage, haben wir sie genannt. Also wirklich diese Beschwerde, die wir angereicht haben vor dem Bundesverfassungsgericht für sozial gerechten Klimaschutz. Und die haben wir nicht alleine eingereicht, sondern mit German Watch und mit über 50.000 Menschen aus ganz Deutschland. Und da kriege ich ganz oft die Frage, wie geht denn sowas? Wie reicht man so eine Verfassungsbeschwerde ein? Wie funktioniert das? Und wenn man sich da mal anguckt, was da alles an Arbeit hintersteckt, dann kann man eigentlich nur am Ende staunen und sagen, das ist ja so ein krasses Gesamtkunstwerk, wo so viel Hand in Hand gehen musste und so viele Menschen in unterschiedlicher Form mitwirken mussten, damit das am Ende steht. Also da steht am Anfang natürlich eine Idee. Da stehen Leute, die sagen, ich fühle mich hierin in meinen Rechten verletzt. Kann man da etwas tun? Dann steht dann verschiedene Juristinnen, die sich überlegen, okay, wie kann man juristisch diese Rechtsverletzung argumentieren, deutlich machen? Wie kann man auch sagen, dass Leute ein Recht darauf haben, dass zum Beispiel ihre Freiheit, sich fortzubewegen, auch klimaneutral aussehen können muss? Und dann braucht es aber auch die wissenschaftliche Unterfütterung von dieser Argumentation. Da braucht es die Studien, die sagen, so sehen die Fakten gerade aus, so sieht es gerade aus mit der Klimakrise, so sieht es aber auch aus mit dem Klimaschutz, so sieht es aus mit der Transformation. Dann braucht es die Leute, die das aufbereiten und kommunizieren und Leuten erklären, wie sieht es eigentlich aus, wenn du mitmachen möchtest bei einer Verfassungsbeschwerde? Da gibt es ja dann auch ganz viele Fragen. Wie kann ich da eigentlich mitmachen? Was bedeutet das? Habe ich Risiken? Was kommt da auf mich zu? Und dann sowas, was vielleicht erstmal juristisch und wissenschaftlich war, runterzubrechen, sodass das Leute wirklich verstehen und wir sie gut informieren. Das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Herausforderung. Und ja, dann auch weiterzumachen und überhaupt, also wenn 50.000 Leute Vollmachten unterschreiben müssen und zurückschicken müssen, das sind ja auch einfach ganz viele Leute, die einfach wirklich dafür sorgen müssen, dass Briefe ankommen, sortiert werden, dokumentiert werden, irgendwo Dinge hinterlegt werden, abgeglichen werden. Also das ist wirklich unfassbar viel Aufwand, der dann dahinter steht, damit man am Ende sagen kann, da standen wir dann in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht, so, jetzt stehen wir hier und reichen gemeinsam mit über 50.000 Menschen so eine Beschwerde ein. Und ja, und dann geht es weiter, bis sowas entschieden wird. Also jetzt hat das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel Sachverständigengutachten eingeholt von Sachverständigenrat für Umweltfragen und anderen ExpertInnen-Gremien und so, also was alles dahinter steht. Und dann müssen Sie sich ja wieder Gedanken machen über Ihre juristische Argumentation oder ihre juristischen Entscheidungen, ja, das finde ich wirklich immer wieder sehr, sehr beeindruckend und auch ein großes Privileg, da mit so vielen Menschen zusammenarbeiten zu können. Und das ist natürlich auch was, was so eine Organisation wie Greenpeace sehr gut machen kann und ich jetzt als Baro alleine auch nicht auf die Beine stellen könnte.
Das glaube ich. Jetzt bist du ja sozial-ökologische Sprecherin. Was bedeutet das nochmal? Also das Wort vielleicht nochmal erklärt und wie sieht so ein typischer Arbeitstag von dir aus als Sprecherin?
Ja, für mich bedeutet sozial-ökologische Gerechtigkeit, dass wir unser Leben und unsere Gesellschaft so organisieren, dass es möglichst vielen Menschen möglichst gut geht. Also, dass sie möglichst gesund sind, dass sie sich möglichst gesund ernähren können, dass sie möglichst gut von A nach B kommen, ihre Familie sehen können, ihre Freundinnen dafür genug Zeit haben, was auch immer dann wichtig ist für Leute. und wir aber gleichzeitig bei dieser Art des Lebens unsere planetaren Grenzen achten. Also nur so viel verbrauchen, wie nachhaltig auch wieder nachkommen kann, damit es für künftige Generationen noch genug Ressourcen gibt. Das bedeutet für mich ganz abstrakt diese Sache. Konkret bedeutet es, dass wir uns hinterfragen müssen, wie wollen wir uns ernähren? Wie wollen wir uns fortbewegen? Wie wollen wir unsere Wirtschaft gestalten? Wie wollen wir unsere Gesetze gestalten? Und das sieht in jedem Lebensbereich ganz anders aus, aber kann zum Beispiel so aussehen, dass wir sagen, du hast es ja angesprochen, wir möchten gesunde Ernährung und oder pflanzliche Ernährung günstiger machen. Warum gibt es dann immer noch viel, viel mehr Mehrwertsteuer auf pflanzliche Milchalternativen als auf Kuhmilch? Also müsste man ja nicht so regeln, könnte man auch anders regeln. Oder kann man das nicht belohnen, dass es ganz viele Bäuerinnen und Bauern gibt, die regional Lebensmittel ökologischer anbauen und zum Beispiel total davon profitieren würden, auch für ihre Planungssicherheit, wenn man wüsste, die Kitas, die Schulen, die Mensen, die Kantinen vor Ort, die bieten günstiges, regionales, ökologisches Essen an und die wissen, sie haben AbnehmerInnen. Also, dass wir uns genau solche Fragen stellen und dann möglichst gute Antworten darauf haben, wie das denn aussehen kann, dieses sozial gerechte und ökologische Leben für uns. Und jetzt komme ich zu deiner zweiten Frage. Wie sieht mein typischer Tag aus? Das ist eine ganz schwer zu beantwortende Frage, weil jeder Tag wirklich ganz anders aussieht und das auch eine Sache ist, die ich an meinem Job sehr schätze. Aber ein Tag könnte beispielsweise so aussehen, dass ich aufstehe und erstmal mir anschaue, okay, was gibt es für neue Nachrichten? Gibt es irgendein Thema, was ganz tagesaktuell bearbeitet werden sollte, wo ich etwas zu sagen sollte, wo wir eine Presseaussendung zu machen sollten? Wenn das der Fall ist, machen wir das. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich oft vormittags bis in den frühen Nachmittag Termine im Haus, also mit den Leuten aus den verschiedenen Teams. Dann sagt zum Beispiel jemand, ich habe mir mal angeguckt, wie wir zum Beispiel Fast Fashion mal besprechen könnten oder mal sagen müssten, hey, Fast Fashion, ja, das ist nicht gut für den Planeten, das ist auch nicht so nachhaltig, am Ende ist es vielleicht auch gar nicht so günstig, weil die Sachen immer wieder kaputt gehen und so. Und dann zum Beispiel fragen mich Leute und sagen, was denkst du denn dazu? Hättest du das Gefühl, dass wir da noch irgendwelche Gerechtigkeitsaspekte mitdenken sollten oder nicht? Und genau, das kann dann in jedem Themenbereich so sein. Und dann habe ich oft nachmittags zum Beispiel dann eine Podcast-Aufnahme oder ein Interview mit einem Fernsehsender oder ich schreibe einen Gastbeitrag für eine Zeitung. Und abends habe ich ganz oft dann Abendveranstaltungen, das sind manchmal politische Termine, wo ich mit Abgeordneten ins Gespräch komme. Das sind aber manchmal auch Netzwerktermine, wo ich mich mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen austausche. Auch gar nicht unbedingt nur im Umweltbereich, sondern auch Leute, die sich für Demokratie einsetzen oder die sich für Beteiligung von jungen Menschen einsetzen. Und dann geht's abends irgendwann wieder nach Hause.
Hört sich sehr spannend an nach einem ja, spannenden Arbeitstag und umso besser, wenn jeder Tag irgendwie anders aussieht. Also
Ja.
manch einer mag das ja immer wieder das Gleiche irgendwie, ist planbar, aber wäre auch nicht so meins. Ja. Und ja, wie ist es, wenn du mit den Politikern ins Gespräch kommst? Also kommt wahrscheinlich auch auf die Partei drauf an. Ja, wie sind die Gespräche? Wie laufen die so aus deiner Sicht ab? Nehmen sie sich auch viel mit? Also du hast ja gerade die Bürgermeisterin erwähnt, die war ja sehr vorbildlich, die hat sich viel mitgenommen.
Die hat mir
Ja.
vor allem viel auch mitgegeben, das muss ich sagen.
Ja.
ja, du hast ja schon angesprochen, also ja, natürlich gibt es auch Unterschiede in den Parteien, es gibt aber vor allem auch Unterschiede zwischen den Personen. Also es gibt wirklich Leute in fast jeder Partei, die ich kenne, denen das Thema total am Herzen liegt und die sagen, Klimaschutz, das ist eine Gerechtigkeits- und soziale Frage, zum Beispiel, wenn jemand bei der SPD ist oder jemand bei den Linken sagt, Klimaschutz, das ist eine Frage davon, wie man sich ein Leben nachhaltig gut leisten kann. Oder jemand bei der FDP sagt, Klimaschutz, das ist eine Frage von Freiheit und wie wir unsere Freiheiten auch in der Zukunft behalten. Oder bei der Union gibt es auch Leute, die sagen, Klimaschutz, Bewahrung der Lebensgrundlagen, das ist für mich ein intrinsischer Wert. So, und dann gibt es aber immer wieder auch Leute, die sagen, nee, also das überhaupt nicht, das ist mir gerade nicht wichtig, mir sind gerade andere Sachen wichtiger oder meinen WählerInnen, glaube ich, sind gerade andere Sachen wichtiger und so. Und deswegen kann ich das jetzt nicht so pauschalisieren, was ich aber schon merke, also dass ich wirklich von allen Politikern, egal welcher Partei, einfach wirklich erwarte, dass sie sich dieses Themas annehmen, weil nur weil man gerade vielleicht keine besseren Ideen hat oder es für einen selber bequem ist, einfach alles so weiterlaufen zu lassen, wie es ist, oder weil man selber davon profitiert, zum Beispiel, weil man, ja, weil fossile Geschäftsmodelle noch eine gewisse Zeit lang Geld geben und es kommt einem selbst als Politiker zugute, weil das die Wählerinnenschaft irgendwie für ein paar Jahre mehr noch glücklich macht oder sonst was, dann denke ich mir, das ist wirklich nicht das, was ich von Politik erwarte. Also ich erwarte von Politik kluge, gerechte und gute Antworten auf Herausforderungen unserer Zeit. Und die Klimakrise wird nicht weggehen und die geht erst recht nicht weg, umso weniger, wenn man sich nicht mit ihr befasst. Und dann sage ich immer wieder, also was ist denn eure Idee? Ich frage eigentlich ganz oft und sage so, was ist denn eure Idee, wie wir mit dieser Herausforderung umgehen? Denn ihr seid gewählt als VolksvertreterInnen und das ist ja, eine politische Aufgabe, übrigens auch eine rechtliche Pflicht, auch eine verfassungsrechtliche Pflicht, da gute Antworten zu finden.
Ja, aber umso wichtiger auch, dass es eben unabhängige Organisationen gibt wie Greenpeace, die nochmal darauf aufmerksam machen, ja, das ist die Pflicht und kommt dieser Pflicht nach. Dann gibt es ja wirklich viele junge Organisationen auch, die sich zusammengeschlossen haben und die darauf aufmerksam machen. Wie sieht denn das von der Altersstruktur bei Greenpeace aus? Kannst du da was zu sagen oder?
Also ich habe jetzt keine Zahlen genau von der
Okay,
Altersstruktur
ja.
von allen, aber ich kann sagen, dass wir wirklich, und das ist auch was anderes als bei anderen Organisationen, wo ich vorher war, sehr durchmischt sind. Also da sind KollegInnen, die sind auch teilweise schon seit 30 Jahren dabei oder auch schon seit 30 Jahren bei Greenpeace oder seit noch länger. Und also die machen das noch länger, als ich überhaupt auf dieser Welt bin. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und gleichzeitig auch schreiben mir auch immer wieder Leute, die noch in der Schule sind und ein Schulpraktikum machen wollen und Leute, die im Studium sind und ein Praktikum machen wollen oder Leute, die mal reinschnuppern wollen in der Arbeit. Das heißt, es ist schon ein Ort, wo sehr, sehr viele verschiedene Altersgruppen aufeinandertreffen. Und das ist, sage ich auch so offen, manchmal auch nicht, selbst wenn man für das Gleiche steht oder sich einsetzt, nicht komplett reibungslos, ne? Weil auch die Unterschiede deutlich werden von Leuten, die sagen so, ja, und das ist meine Vorstellung davon oder das ist mein Medium und da unterscheidet sich dann, wie Leute darauf gucken, aber ich persönlich finde das super bereichernd, weil ich manchmal denke, ich habe eine super Idee und das könnte man doch mal machen und da sagt mir jemand so, das haben wir mal probiert vor 20 Jahren, da sind die und die und die Schwierigkeiten bei aufgetreten und denke ich, okay, super, kann ich ja von lernen, heißt nicht, dass man es nicht nochmal probieren kann, aber heißt auf jeden Fall, dass man von der Expertise total viel lernen kann, die schon älter ist als man selber.
Es macht ja auch Mut, dass ihr da so durchmischt seid und ja, dass auch viele dabei sind, die es schon lange machen. Wie gesagt, wie du sagst, die Erfahrung, die hilft, aber die Zeiten ändern sich ja auch. Und ich meine, es ist ja wirklich eine kritische Zeit und dann ist ja umso besser, wenn alle Altersstrukturen jetzt mitmachen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Jungen dann manchmal sagen, naja, ihr habt es ja irgendwie verbockt zu den Älteren, so, ne? Aber hilft auch nicht, ist ja dann auch nicht konstruktiv. Die Frage ist,
Habe ich
was
tatsächlich
macht
bei
man
uns noch
jetzt?
nie gehört.
Oh, das ist gut.
Ja.
Da machen die Richtigen mit.
Also, und das ist auch nichts, glaube ich, was uns so, also in dieser Formulierung weiterbringt. Ich glaube, es ist schon, und ich erlebe auch ehrlich gesagt viele ältere Menschen, auch in meinem persönlichen Umfeld, jetzt gar nicht unbedingt im Arbeitsumfeld, die sagen, Mensch, also ich hätte euch echt gerne besser aufgestellte Welt hinterlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir war das nicht so bewusst oder ich hatte das nicht auf dem Schirm oder ich wusste nicht, was ich machen soll oder so. Also ich finde, dass im direkten Gespräch, gerade mit Leuten, die grundsätzlich ähnlich, ja, denen ähnlich wichtig ist, unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, da gar nicht so ein Fingergezeige passiert und man sagt, ihr Alten seid blöd oder ihr Jungen habt gar nichts verstanden oder so, sondern dass man eher guckt, wie kann man dann voneinander lernen und ja, es mag Ausnahmen geben, aber das ist jedenfalls so ganz grundsätzlich, wie ich das wahrnehme.
Ja, du hast ja vorher schon gesagt, ihr seid lösungsorientiert und wenn was nicht funktioniert, dann habt ihr noch eine zweite Idee in der Hinterhand. Das ist ja auch wichtig. Ich meine, es ist ja auch viel Energie, die hier reingesteckt werden muss. Es gibt viele Gegner. Wie überzeugst du die? Wie bringst du das voran? Ja, ich drücke euch auf jeden Fall auch bei der Klage die Daumen.
Danke.
Und auch an die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht spenden und jetzt vielleicht sagen, wow, also das möchte ich mit unterstützen. Die Links, die sind dann natürlich auch in den Shownotes und ihr könnt da gerne ja spenden oder auch aktiv mitmachen. Das ist ja auch immer, da gibt es verschiedenste Aktionen, wo ihr mal schauen könnt, okay, was ist denn vielleicht eine Aktion, die ich mit unterstützen möchte? Und ja, macht doch mal mit, kann ich da nur sagen.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer über Interessierte, über Leute, die mitmachen wollen, die mitlesen wollen, die auch Informationen verbreiten wollen und einfach vielleicht mal ins Gespräch kommen möchten.
Ist ja auch wichtig, ne? Also ich meine, ihr seid schon sehr viele Menschen, aber je mehr noch mit dazu kommen, desto mehr Sichtbarkeit entsteht da. Ja. Jetzt hast
Ja.
du auch gesagt, du hast ja auch alle, ich meine, gut, als Sprecherin hast du ja sowieso die Position, du musst mit vielen sprechen. Hast auch gesagt, alle 2 Wochen mindestens ein Podcast. Ja, wie wichtig ist das im Medium, da es auch noch mal sichtbar zu machen, aus deiner Sicht?
Also ich finde, das darüber sprechen ist super wichtig. Man denkt sich zwar manchmal, okay, haben nicht alle schon irgendwas gesagt oder wurde nicht alles schon gehört, aber es geht mir auch selber so bei dieser ganzen Flut an Informationen, dass ich immer wieder doch mal hinhöre und mir so denke, ach, das finde ich jetzt eine spannende Perspektive. Das habe ich so noch nicht gehört. Da habe ich so noch nicht drauf geschaut. Das wusste ich noch gar nicht. Und dass das dann auch bei mir dazu führt, dass ich vielleicht irgendwas anders entscheide, dass ich irgendwas auf meinem Weg nochmal ausprobiere, anders sehe, mich selbst hinterfrage. Und ich glaube, das passiert ganz viel durch Gespräche. Und gerade wenn man sich mal die Zeit nimmt, tatsächlich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde oder 1,5 Stunden einander zuzuhören, statt vielleicht einfach so 5 Sekunden die nächste Nachricht auf dem Smartphone oder irgendwo aufzuschnappen, da habe ich dann manchmal gar nicht die Kapazität oder die Ruhe, das so richtig an mich ranzulassen. Deswegen finde ich dieses Medium Podcast miteinander sprechen ein total schönes. Du machst es
Ja.
ja auch deswegen wahrscheinlich, oder?
Ja, ich höre ganz gespannt zu und es ist auch mal interessant, ja, was Menschen auch auf die Beine stellen. Also hier kommen ja auch ganz unterschiedliche Personen
Ja.
irgendwie zusammen. Auch die Personengruppe, die irgendwie so einen gemeinnützigen Einkaufsladen zusammengestellt haben. Und da geht mir dann auch einfach so das Herz auf, weil ich denke, ja, das gibt richtig coole Aktionen und einfach auch Organisationen, die hier was Gutes auf die Beine stellen. Und ja, jetzt reisen wir mal gedanklich 10 Jahre weiter, 2036. Wenn es jetzt eine, ja, wir sind im 2036 und du schaust jetzt zurück auf heute, auf dieses Jahr vielleicht und denkst dir so, Mensch, das haben wir als Gesellschaft damals 2026 richtig entschieden, das wäre geht es uns sozial-ökologisch jetzt besser? Was wäre das?
Dann haben wir entschieden, dass die Leute, die die Klimakrise zu verantworten haben, für den gesellschaftlichen Wandel bezahlen und die Leute, die ohnehin schon ganz oft vergessen wurden oder am Ende des Monats deren Geld knapp ist und die sich gar nicht so viel kaufen können und deswegen die Welt gar nicht so kaputt machen können, entlastet werden. Ich glaube, wenn wir diese Gerechtigkeits- oder Ungerechtigkeitsfrage adressieren, dann kommen wir schon ein ganzes Stück weiter. Denn viele Wo Leute sind gar nicht gegen Klimaschutz oder finden das doof. Im Gegenteil, viele Leute wollen das. Sie wollen aber keinen ungerechten Klimaschutz und keinen, der sie unangemessen benachteiligt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir als Gesellschaft das uns ins Bewusstsein rufen und auch einfordern.
Das wäre gut. Auch das mal umschiften und ja, auch warum übernehmen Sie keine Verantwortung? Warum müssen Sie die Verantwortung nicht übernehmen? Das wäre doch mal was Gutes. Ja,
Fand ich
aber
auch.
ja, noch eine abschließende Frage jetzt aus Hörersicht. Warum lohnt es sich, ja, sich für die Zukunft und auch ja, für den Schutz von unserer Welt hier einzusetzen?
Also mit der Zukunft ist es ja so eine Sache. Das ist was, das kommt so oder so. Das kann man praktisch nicht aufhalten. Also vielleicht gibt es irgendeinen Weg, aber ich wüsste ihn nicht. Das heißt, die Zukunft, da ist nicht die Frage, ob die kommt, sondern es ist nur die Frage, wie die aussieht. Und es gibt immer Möglichkeiten, die Zukunft gerechter, lebenswerter, fairer, sozialer zu gestalten oder es eben ungerechter, weniger lebenswert oder auch gefährlicher für Menschen werden zu lassen. Und jeder Mensch kann seinen Beitrag dazu leisten, dass wir unter all diesen möglichen Zukünften in eine der lebenswerteren steuern oder auf eine der lebenswerteren hinsteuern. Und deswegen würde ich sagen, sich für die Zukunft einzusetzen, das ist etwas, wo jede und jeder mal drüber nachdenken kann, ob er oder sie das nicht möchte. Gerade wenn ihnen andere Menschen, die Natur, Tiere, unsere Umwelt am Herzen liegen.
Ja, und vor allen Dingen, es macht auch Spaß. Das haben
Ja.
wir, das habe ich bei dir heute auch rausgehört. Es macht Spaß, Leute kommen zusammen, Leute überlegen sich was. Es wird kreativ und es bringt was Gutes. Und ja, das macht das eigene Leben vielleicht noch sinnvoller und gestaltet die Gesellschaft halt eben, ja, in eine gute, positive Richtung.
Ja, das finde ich auch. Also ich muss auch sagen, na, manchmal gibt es ja so Nachrichten, die sieht man dann abends vielleicht in der Tagesschau oder irgendwo und denkt sich so, oh du mein liebes bisschen. Also wieder ein Waldbrand, wieder eine Überflutung, wieder eine Hitzewelle, wieder wurde Donald Trump gewählt und leugnet den Klimawandel und so. Und man denkt sich, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lust darauf. Und dann kommt bei mir ganz schnell dieser Moment, dass ich mir denke, weißt du was, Baro? Du kannst jetzt einfach das mal ausmachen. Du gehst jetzt ins Bett. Du schläfst jetzt mal deine 7, 8 Stunden, was auch immer. Und dann stehst du auf und ab morgen früh wirst du dich wieder hinsetzen und überlegen, wie du das Beste draus machst. Und manchmal gibt mir das echt total Ruhe, dass ich mir denke, ich stehe diesen Krisen und Entwicklungen gar nicht machtlos gegenüber, sondern mit allem, was ich an beruflichen Fähigkeiten mitbringe und finde das. Ja, einen sehr konstruktiven Umgang.
Ja, das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Gönnt euch auch eine Pause von all den negativen Sachen. Es gibt durchaus auch positive Informationen. Deshalb nochmal, ja, der Hinweis, dein Buch sich vielleicht mal zu kaufen und zu lesen. Das macht auch Mut, Mut für die Zukunft. Und ja, an der Stelle auch vielen Dank für das Interview heute, für den Austausch mit dir. War sehr inspirierend. Motivierend auch. Ja, vielen Dank.
Danke dir, danke, dass du das machst und danke an alle, die zugehört haben.
Ja, und da auch nochmal der Hinweis, die Folge ist ja im Rahmen von Podcastern entstanden. Also guckt euch da auch alle Folgen an, die noch so entstanden sind. Da sind ganz viele andere gemeinnützige Organisationen, die vorgestellt werden, die auch Mut machen. Und ansonsten, wie gesagt, guckt euch die Links an und werdet gerne auch Spender bei Greenpeace und bewirkt damit Gutes und macht einfach mit. Ja, und ansonsten einfach hier den Podcast abonnieren, damit ihr die nächste Folge auch nicht verpasst, wenn es wieder heißt, It's Team Time, Baby.